Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Das riesige James-Webb-Weltraumteleskop, das Amerikaner, Europäer und Kanadier gemeinsam gebaut haben, ist ein 9 Milliarden Euro teures Forschungsinstrument, von dem sich Astronomen faszinierende neue Einblicke in die Ursprünge des Universums erhoffen. Entsprechend nervös hat die Community verfolgt, ob seit dem Start an Weihnachten alles nach Plan gelaufen ist. So auch Professor Günther Hasinger, der ist bei der ESA Direktor für Wissenschaft und hatte vorab gesagt, nach dem Start beginnen 29 Tage des Terrors. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wovor er am meisten Angst gehabt hat.
Ja, also Gott sei Dank muss man sagen, dass die wichtigsten und schlimmsten Dinge jetzt alle wunderbar positiv abgelaufen sind. Am meisten Angst hatten, glaube ich, alle vor diesem Herausziehen dieses tennisplatzgroßen Sonnenschirms, der ja aus 5 dünnen Plastikfolien besteht, Kaptonfolien. Und so etwas hat es bisher noch nie gegeben. Also im Weltraum gibt es ja eine ganze Menge von Mechanismen, wo Motoren und Gerätschaften und sowas hin und her geschwenkt werden. Aber so eine flimsige Folie mit dieser riesigen Größe herauszuziehen, da haben wir uns schon die Nägel gebissen.
Ich habe gelesen, insgesamt rund 300 bewegliche Teile, 50 Mechanismen zur automatischen Entfaltung. Also jetzt für das Sonnensegel, das Sie gerade erwähnten, aber auch für das Ausklappen des Spiegels. Das heißt, das war schon Origami im All, was da passiert ist.
Ja, ich habe das immer schon verglichen mit einem Schmetterling, der verpuppt ist und der sich dann langsam aus der Puppe herausbricht und sich dann langsam auffaltet. Und so ähnlich kompliziert wie ein entfaltender Schmetterling, der seine goldenen Flügel ausbreitet, war das auch. Aber es ist dann alles wunderbar glatt gelaufen. Man muss allerdings dazu sagen, dass es schon alles sehr glatt ausgesehen hat, aber es gab doch einige Schwierigkeiten, die die Mannschaft dort erstmal überwinden musste. Aber sie haben das ganz fantastisch gemacht.
Was waren denn so Events, wo Ihnen vielleicht dann auch der Atem gestockt hat?
Also wo mir als erstes der Atem gestockt hat, das war aber etwas Positives, als die Rakete gestartet ist und bereits ganz kurz nach der Separierung, also als das Teleskop sich dann von der Oberstufe gelöst hat, bereits 70 Sekunden danach haben sich die Solarzellen ausgefaltet. Wir haben das alle nicht erwartet, wir hatten eigentlich erwartet, dass das erst 3 Minuten später passieren sollte und waren erst erschrocken. Aber dann hat sich herausgestellt, dass die Rakete dermaßen ruhig den Satelliten ausgesetzt hat und auch nicht nur ruhig, sondern auch schon in die richtige Orientierung zur Sonne, dass er praktisch gemerkt hat, ich bin schon da und sofort loslegen konnte. Aber die Beziehung zur Sonne ist etwas kompliziert, weil das ganze Thermalsystem muss ja erstmal irgendwie eingestellt und stabilisiert werden. Und da gab es am Anfang ein paar Probleme, dass die Motoren zum Beispiel, die dieses Sonnensegel hätten spannen sollen, dass die zu heiß gelaufen sind. Und da mussten sie sich einen Trick ausdenken. Sie mussten nämlich die Motoren jeweils, die dann im Betrieb waren, in den Schatten fahren, damit die nicht zu heiß laufen.
Das mit dem Sonnensegel, das hatte dann geklappt, schon vor einer Woche ungefähr. Jetzt in den letzten Tagen ist der Spiegel mit seinen 6,5 Metern Durchmesser und aus 18 Einzelsegmenten bestehend komplett aufgefaltet worden. Wie heikel war das aus Ihrer Sicht?
Auch da ist es wieder so, um beim Start sozusagen alles in guter Kontrolle zu halten, werden da ja so Bolzen eingeführt, die sozusagen verhindern, dass die Spiegel einfach rumflattern. So ähnlich wie beim Sonnensegel. Also beim Sonnensegel mussten 170 einzelne dieser Bolzen sozusagen durch schmelzende Drähte sich lösen und dann langsam herausgezogen werden. Und das war bei den Spiegeln natürlich ganz besonders, also in diesen Hinges, wie man so nennt, ich weiß jetzt das deutsche Wort nicht dafür, die Scharniere, an denen der Spiegel aufgehängt wird, die wurden mit Bolzen blockiert. Diese Bolzen mussten erstmal vorsichtig rausgenommen werden. Und wenn da einer stecken geblieben wäre, dann wäre es natürlich auch vorbei gewesen. Aber da war ich schon nicht mehr ganz so besorgt, weil selbst wenn jetzt einer dieser Flügel nicht ganz ausgeklappt hätte, hätten wir immer noch ein Teleskop gehabt. Etwas kleiner natürlich, aber so wie es jetzt gelaufen ist, ist es einfach fantastisch.
Das Goldauge, so wird er ja auch genannt, dieser Hauptspiegel, weil er eben mit Gold beschichtet ist, also diese 18 Segmente, die müssen jetzt mikrometergenau zueinander in Position gebracht werden. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das eine Sisyphus-Arbeit oder läuft das weitgehend automatisiert?
Zunächst ist es mal so, dass auch jeder einzelne dieser Spiegel und auch der Sekundärspiegel nochmal mit einem Bolzen verplombt sind, sodass sie nicht hin und her wackeln. Also die müssen auch wieder erstmal entfernt werden, diese Bolzen. Und dann sind die ja zunächst mal praktisch nicht wirklich in ihrer parabolförmigen Form ausgerichtet. Dann muss man zunächst mal von jedem einzelnen Spiegel schauen, dass sein Sternbild auf den Sekundärspiegel fällt. Also man richtet das Teleskop auf einen hellen Stern und muss dann sehen, ob man diese 18 Einzelspiegelbilder in das Gesichtsfeld der Kamera bekommt. Und wenn man die alle zusammen in der Kamera hat, kann man sich so vorstellen wie eben 18 Sterne auf einem kleinen Fleck. Dann muss man versuchen, die so genau zusammenzubringen, dass sie ein möglichst scharfes Bild machen. Und das Schöne bei dem James-Webb-Teleskop ist, dass man auch die Form der einzelnen Spiegel noch verändern kann. Also die haben hinten so Aktuatoren, wo man um Bruchteile eines menschlichen Haares sozusagen die Spiegel noch ausrichten kann. Und damit können sie dann sehr kontrolliert praktisch die Schärfe des Bildes nochmal optimieren und dann tatsächlich also einen optimal ausgerichteten Spiegel im Weltall erzeugen.
Das heißt, was jetzt dann noch ansteht nach der Ankunft am Ziel, also diesem Lagrange-Punkt L2 in ungefähr 1,5 Millionen Kilometern von der Erde, das wäre eine wochen- oder monatelange Kalibrierung des Spiegels, um die optimale Leistung dann auch rauszuholen.
Ja, also am 23. Januar erhoffen wir den letzten Schub sozusagen, in dem der Satellit dann in seinen L2-Orbit einschwenkt. Der ist ja nicht an einem Punkt, sondern der dreht sich sozusagen in einem ziemlich großen Kreis um diesen berühmten Lagrange-Punkt 2 herum. Und dann gibt es zwei Sachen. Also erstens müssen die Spiegel aufeinander fokussiert werden und das ganze Teleskop sozusagen phasenrichtig ausgerichtet werden. Das dauert mehrere Monate. Der zweite Punkt ist aber, dass ja das Teleskop noch nicht ganz abgekühlt ist. Es ist schon ziemlich kalt. Es ist schon ungefähr so was wie 60 Grad über dem absoluten Nullpunkt im Moment. Aber wir müssen bis auf etwa 30 bis 40 Grad. Also wir müssen noch etliche zig Grade in der Kälte herunter. Und das passiert dort im Weltraum nur durch Strahlung. Das heißt, das Teleskop verliert langsam seine innere Wärme. Das dauert auch mehrere Monate. Und in dieser Zeit können dann schon die hochkomplexen Kameras eingeschaltet werden. Und diese Kameras und Spektrographen haben auch hunderte von verschiedenen Betriebsmodi, die müssen alle irgendwie getestet, kalibriert werden. Das ist der Grund, warum wir eigentlich erst so im Juni dann anfangen können, richtig zu beobachten.
Sie selbst haben auch mal gesagt im Vorfeld, wir treten mit diesem neuen Weltraumteleskop ein in ein goldenes Zeitalter der Astronomie. Was erhoffen Sie und Ihre Kollegen sich von diesem neuen Instrument?
Also es gibt meiner Meinung nach drei große Ziellinien, die wir jetzt schon wissen. Aber wann immer wir ein neues Fenster in den Himmel eröffnen, werden insbesondere natürlich auch Überraschungen sichtbar, von denen man gar nicht geträumt hat vorher. Eins der wichtigsten Dinge für mich ist, dass wir mit der Infrarotstrahlung, wo wir also die Wärmestrahlung des Weltalls selbst aufnehmen, Objekte sehen können, die so weit von uns entfernt sind, dass sie praktisch ganz kurz nach dem Urknall entstanden sind. Das Weltall dehnt sich ja aus und alles bewegt sich von uns weg. Und je weiter das von uns weg ist, desto röter ist das Licht verschoben. Und die frühesten Sterne, die vielleicht so 100 Millionen oder 300 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden sind, die kann man nur noch im Infraroten sehen. Und das kann nur James Webb machen. Und der zweite Punkt ist, wenn Sie eine Infrarotkamera haben, dann können Sie auch durch Gas- und Staubwolken durchschauen. Also Sie können praktisch Materialien durchdringen. Wir machen da bei unserem Tag der offenen Tür manchmal so ein Experiment, wo wir die Besucher in eine schwarze Mülltüte stecken. Dann sieht man sie natürlich nicht mehr. Aber wenn man dann eine Infrarotkamera auf sie richtet, dann sieht man sie plötzlich wieder. Und dasselbe macht das James-Webb-Teleskop mit dem ganzen Weltall. Und der dritte Punkt, der also ganz spektakulär sein wird, ist, dass wir eben auch sehr, sehr gut Planeten beobachten können. Die Planeten haben ihr Maximum im Infraroten. Das heißt, wenn man im Infraroten beobachtet, dann hat man ein viel besseres Verhältnis zwischen Planet und Stern und kann viel genauer die Details dieser extrasolaren Planeten untersuchen.
Das heißt, die Hoffnung ist, dass man auch dann erkennen könnte, welche exosolaren Planeten beispielsweise eine Atmosphäre haben, in der Leben, wie wir es kennen, gedeihen könnte oder nicht.
Genau, also die Planeten entdeckt man dadurch, dass sie für eine kurze Zeit vor ihrem Stern sozusagen einen Schatten werfen. Und die Tiefe dieses Schattens hängt von der Farbe des Lichts ab. Also man kann das Licht dann in seine Regenbogenfarben zerlegen und dann sieht man in diesem Spektrum die Fingerabdrücke von chemischen Elementen, Molekülen in der Atmosphäre. Oder man sieht auch nichts, dann würde man darauf schließen können, dass es eben felsige Planeten sind, die keine Atmosphäre haben. Aber man kann auf diese Weise insbesondere vielleicht auch nach möglichen Biomarkern, also möglichen Molekülen, die vielleicht durch Leben entstanden sind, suchen.
Sie haben selbst ja auch einen Antrag auf Beobachtungszeit mit dem James-Webb-Teleskop gestellt und bewilligt bekommen. Was genau wollen Sie damit ins Visier nehmen?
Ja, also meine Kollegin und frühere Doktorandin Yewon Su, die immer noch in Hawaii ist, die hatte ich damals in Hawaii betreut, und ich zusammen haben einen Antrag tatsächlich gestellt und wir waren sehr froh, dass wir 20 Stunden Beobachtungszeit bekommen. Und wir wollen dort Röntgenquellen beobachten, die praktisch im sichtbaren Licht mit Hubble, mit den tiefsten Hubble-Beobachtungen überhaupt nicht sichtbar sind, dafür aber im Infraroten deutlich sichtbar sind. Das heißt, das sind möglicherweise Röntgenquellen, die schon bei einer Rotverschiebung von jenseits von 10 stehen, die also, sagen wir mal, ungefähr 500 Millionen Jahren nach dem Urknall schon entstanden sind. Und das müssten supermassereiche schwarze Löcher sein. Und ich habe mich schon von Anfang an interessiert über die Geschichte der schwarzen Löcher, wie die entstanden sind, woher das kommt, dass so früh im Universum schon solche massereichen schwarzen Löcher existieren.
Letzte Frage, Herr Professor Hasinger. Was müsste passieren, dass die Anspannung bezüglich dieses Teleskops komplett von Ihnen abfällt? Wann wird das sein? Auf welche Nachricht warten Sie?
Also ich glaube, wenn ich das erste Bild sehe, dann kann ich ruhig schlafen. Bis dahin kann noch sehr viel schiefgehen, wobei ich eben sagen muss, die Qualität der Ingenieure, also auf allen Seiten, bei der NASA, bei der ESA, bei Ariane Spassi, ist so fantastisch. Und die Ingenieure haben halt diese Eigenschaft, dass sie immer sehr konservativ sind, dass sie also immer nur Aussagen machen, die dann deutlich übertroffen werden. Und das haben wir hier auch gesehen. Also die Performance ist wirklich fantastisch.
Sagt Günther Hasinger, ESA-Direktor für Wissenschaft.